Wie groß ist die Lücke im Wohnungsbau? Die Bundesregierung hat das Ziel von 400.000 Neubauwohnungen ausgegeben. 2023 waren es aber weniger als 300.000 Wohnungen. Doch wie groß ist der Bedarf tatsächlich? Und vor allem, wo ist er besonders hoch? Unser aktuelles Thema, Ende 1a Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Das IW hat eine Studie zu den Wohnungsbaubedarfen erstellt. Was ist der Hintergrund? Wie viel Wohnungen müssen in Deutschland erstellt werden? Wie sieht es runtergebrochen auf die einzelnen Bundesländer aus? Wie stehen die Bundesländer mit Blick auf die aktuelle Bautätigkeit da? Und was bedeuten diese Zahlen für den Wohnungsmarkt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir über, ach, das ist so schön, mal wieder über die Politik reden, die Vorgaben, alles das, was da so aus dem politischen Zirkus zu uns rüberweht in die Immobilienbranche. Und da wir hier nicht einfach nur Parolen schwingen wollen, wie es oft drüben im Zirkus los ist, sondern das Ganze ein bisschen auf fundierte Füße stellen wollen, brauchen wir ihn, unseren weltbekannten und berühmten, also für den Fall, dass jemand aus dem Zirkus da ist, herzlich willkommen hier bei uns in der echten Welt und das Ganze fundieren wir jetzt mit unseren weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Die Lücke im Wohnungsbau, die beschäftigt uns überall, nicht nur was die Preisbildung angeht, sondern natürlich auch überall anders. Und jetzt gibt es hier eine ganze Menge Vorgaben aus der politischen Arena und so, da kommen wir überall noch zu. Aber zunächst einmal habt ihr, das IW, eine Studie zu den Wohnungsbaubedarfen erstellt. Und das ist natürlich interessant, sich mal anzugucken. Also so Schlagzeilen wie, wir brauchen einfach mal so und so 400.000 ist das eine. Ist das, was die Politik fordert, eigentlich überhaupt auch bedarfsgerecht? Das ist ja interessant. Insofern erzähl mal, was ist das für eine Studie vom IW und was ist der Hintergrund?
Ja, wir berechnen seit einigen Jahren die Wohnungsbaubedarfe, also das, was eigentlich gebaut werden müsste angesichts der demografischen Entwicklung. Das haben wir zuletzt Mal 2022 gemacht. Diesmal ist das Besondere, dass wir eben eine eigene Bevölkerungsprognose verwenden. Wir sehen ja im Moment, dass viel passiert, was die Demografie angeht. Wir hatten 2022 einen enormen Zuwachs in der Bevölkerung. Wir haben eine dynamischere Zuwanderung insgesamt und von daher sind vorhandene Prognosen oftmals auch nicht so aktuell und wir haben die Möglichkeit, weil wir da einen sehr versierten Bevölkerungsökonomen auch haben in unseren Reihen, den Philipp Deschermeier, der eben die eigene Bevölkerungsprognose auch erstellt und damit eben auch regelmäßig aktualisieren kann. Und auf der Basis können wir dann eben auch die Wohnungsbaubedarfe aktualisieren. Ansonsten verwenden wir eine Methodik, dass wir eben nicht nur auf die Demografie, also auf die Zahl der Menschen und die Altersstruktur schauen. Altersstruktur ist übrigens sehr wichtig, weil eben der Wohnflächenkonsum sehr unterschiedlich ist, sondern wir schauen eben auch auf die Leerstände beispielsweise und wir schauen eben auch auf den Pro-Kopf-Verbrauch nach den unterschiedlichen Altersgruppen und in unterschiedlichen Regionen. Also der Großstädter lebt in der Regel etwas kleinteiliger als in der ländlichen Bevölkerung. All das geht eben mit ein und auf der Basis können wir dann eben berechnen, wie hoch eigentlich der Wohnungsbedarf wirklich ist und auch in einzelnen Regionen ausfällt.
Das ist natürlich mega spannend. Die Frage, die sich nämlich ja eigentlich stellt, ist, wie viel Wohnungen müssen denn in Deutschland eigentlich erstellt werden? Also wenn wir da mal sozusagen wissenschaftlich raufgucken.
Genau, also wir kalkulieren jetzt in 5 Jahresscheiben bis 2040. Das Wichtigste ist natürlich, wie viel müssen denn eigentlich bis 2025 erstellt werden, also in der Phase 2021 bis 2025. Und da kommen wir auf 372.000 Wohnungen, die erstellt werden müssen pro Jahr. der demografiebedingte Mehrbedarf, also weil wir eben wachsen, der liegt bei etwa 324.000 Wohnungen, der Ersatzbedarf bei etwa 48.800 Wohnungen, sind also zusammen die 372.600 genau genommen. Davon entfällt ein Großteil schon mal auf die Top-7-Städte, auf die größten 7 Städte, nämlich 72.000 Wohnungen. Weitere 80.000 Wohnungen entfallen auf die kreisfreien Großstädte, auf die weiteren kreisfreien Großstädte, das sind also 64. Und dann die sonstigen Kreise, also viel ländlicher Raum beispielsweise. Wobei ländlicher Raum muss man eben auch stark unterscheiden. Ne? Es gibt tatsächlich sehr stark wachsende ländliche Regionen, die auch wirtschaftlich sehr stark sind, und solche, die eher schrumpfen, da sind es dann 220.000 Wohnungen. So, und über die Jahre wird es ein bisschen weniger, ja, also weil man tatsächlich davon ausgeht, dieser starke Bevölkerungszuwachs, der hält in der Weise nicht an. Aber auch bis 2030, also 2026 bis 2030, müssen wir mehr als 300.000 Wohnungen erstellen, 303.000 Wohnungen. Bis 2035 sind es dann noch 257.000 und 2040 nach der aktuellen Prognose, Demografie geht schon ein bisschen weiter, wären es dann 211.000. Was aber eben spannend ist im Verhältnis zu der letzten Untersuchung 2022, hat sich der Baubedarf eben deutlich erhöht. Wir hatten 2022 noch berechnet, dass wir etwa 308.000 Wohnungen bis 2025 brauchen. Jetzt sind es eben diese 372.000. Das ist schon eine enorme Differenz. Und auch das, was wir bis 2030 noch zu bauen haben, die 302.000, liegt über dem, was wir aktuell bauen. Ja, im letzten Jahr lag die Bautätigkeit bei 295.000 Wohnungen. Wir gehen jetzt alle davon aus, dass es ja erst 2024 wirklich runtergeht, 2025 nochmal deutlich runtergeht. Also da sieht man schon, dass da eine enorme Lücke klafft. Insofern sind wir weit davon entfernt, diese Wohnungsbaubedarfe auch tatsächlich zu erreichen.
Wobei natürlich ganz interessant ist bei dieser Prognose, die ihr jetzt errechnet habt, dass das relativ dicht ist an der politischen Zielvorgabe der Bundesregierung von 400.000. Das ist ja gar nicht so weit auseinander in Wahrheit. Wahrscheinlich einfach Zufall.
Ja, Olaf hatte angerufen, dann machen wir das natürlich auch. Nein, Spaß beiseite. Also die 400.000 sind natürlich wirklich eine gegriffene Zahl. Sie waren eigentlich ja zu hoch angesetzt. Wir kommen jetzt tatsächlich näher dran. Das ist schon spannend, aber ist wirklich Zufall. Also es sind eben diese 372.000. Was aber auch spannend ist, es gab letztens ja schon mal eine Studie von Empirica, die dann gesagt haben, eigentlich müssen wir weniger als 200.000 Wohnungen bauen. Da sind wir eben weit weg, und das liegt eben einerseits an der Bevölkerungsprognose, der aktuellen Bevölkerungsprognose, die wir eben berücksichtigen, und daran, dass wir eben schon auch einen gewissen Nachholbedarf feststellen. Also Empirica sagt, es gibt keinen Nachholbedarf, weil die Leute haben sich ja irgendwie anders arrangiert. Aber wenn man sich eben mal klar macht, wir haben viele Haushalte, die eben in sogenannten überbelegten Wohnungen leben, also wo nicht mehr für jedes Haushaltsmitglied ein Raum zur Verfügung steht, wo eben die Kinder vielleicht auch nicht ausziehen können, zum Beispiel zum Studieren, auch das ist ein Thema, und Leute sich eigentlich verbessern wollen im Wohnungsmarkt, und all das wird nicht berücksichtigt, und von daher ist der Wohnungsbedarf hier einfach bei uns nochmal ein deutliches Stück höher. Aber ich halte es, wie gesagt, für eine realistische Zahl, gerade angesichts der starken Zuwanderung, die wir hatten. Ich meine, wir sind jetzt bei 84 Millionen Einwohnern. Wir haben im letzten Jahr eine enorme Zuwanderung gehabt, natürlich auch aus der Ukraine. Wir brauchen aber auch eine starke Zuwanderung, um den Fachkräftebedarf irgendwie zu decken. Allein deswegen müssen wir um rund 400.000 bis 500.000 Menschen pro Jahr wachsen. Und all das muss sich eben auch im Wohnungsbedarf niederschlagen.
Okay, dann lass uns doch mal vielleicht noch, du hast gesagt, so auf die Big Seven kommt ein Großteil der Anforderungen oder der Bedarfe zu. Habt ihr das aufgeschlüsselt nach Bundesländern? Weil da haben wir ja natürlich mit den Landesregierungen jeweils noch eine regionale Verantwortung, die dann da auch entsprechend nicht nur zählen, sondern auch eingreifen und agieren kann. Habt ihr das so aufgeschlüsselt?
Genau, wir haben es auch nach den Bundesländern aufgeschlüsselt. Also den größten absoluten Baubedarf haben wir in Nordrhein-Westfalen. Da sind es fast 70.000 Einheiten, die man bis 2025 regelmäßig erstellen muss. Man ist früher immer so eher von 45.000 bis 50.000 ausgegangen. Also auch da ist deutlich nochmal gewachsen, was dazu kommt. Danach kommt Bayern, sind wir bei 65.000 Einheiten rund. Dann Baden-Württemberg 53.000. So, und dann kommt noch Niedersachsen, ja, 33.000. Aber dann kommt schon Berlin. Ja, und Berlin ist ja eher ein kleines Bundesland, aber eben deutlich hochgerückt beim Baubedarf. Da sind wir nämlich bei 31.000 Einheiten. Und das ist natürlich echt ein Unterschied zu dem, was man in den letzten Jahren immer unterstellt hat. Da hat man immer gesagt, 20.000 Einheiten, das ist das, was Berlin braucht. Aber ja, allein Berlin ist ja im letzten Jahr um 80.000 Menschen gewachsen. Da ist ein enormer Druck im Markt. Wir sehen in Berlin die stärksten Mietsteigerungen, 13% gegenüber dem Vorquartal. Und von daher ist es auch ja nachvollziehbar, dass da eben auch der Baubedarf entsprechend hoch ist, also 31.000. Naja, und dann wird es eben kleinteiliger. Am wenigsten Wohnungsbau brauchen wir nach wie vor in ostdeutschen Bundesländern. Da ist es relativ wenig. Also in Mecklenburg-Vorpommern sind es dann 6.500 oder Thüringen 6.300. Was für dich natürlich noch spannend ist, Hamburg. Ja, Hamburg sind wir bei knapp 12.500 Einheiten, die man bauen müsste. Das ist also auch ein deutliches Stück drüber, über dem, was man noch vor einiger Zeit angenommen hat. Da hat man gesagt, so 10.000, ja, das wäre gut für Hamburg, ist tatsächlich mehr. Naja, und am wenigsten brauchen wir tatsächlich in Bremen und im Saarland, da sind es unter 3.000 Einheiten. Also sieht man auch, es verteilt sich natürlich regional sehr, sehr unterschiedlich, gerade in den Flächenländern natürlich sehr viel, aber eben auch in den Stadtstaaten und insgesamt in den Großstädten. Eine Stadt wie München, da rechnen wir damit 9.000 Wohnungen müsste man schon bauen, damit der Markt da irgendwo zum Ausgleich kommt.
Genau, Grüße an dieser Stelle nach Bremen. Als Hamburger ist man natürlich nicht überrascht, dass man da in Bremen jetzt nicht so wahnsinnig viele neue Bürger hat, die man unterbringen muss. Aber genau, Tor zur Welt ist halt hier drüben. Aber das ist so eine norddeutsche Regionalität, wahrscheinlich aus dem Fußball. Gut, egal. Dann ist natürlich die Frage, wie sieht's denn aus in der Realität? Also du hast schon gesagt, in Hamburg, wir sind immer davon ausgegangen, so 10.000 Wohnungen, das müsste eigentlich passen. 12.500 sind es tatsächlich. 60.000 in Nordrhein-Westfalen, 45 hat man angenommen. Wie sieht's ansonsten in der Republik so aus?
Naja, was wir noch gemacht haben, ist, wir vergleichen immer die aktuelle Bautätigkeit mit dem, was man bauen müsste. Also wir schauen mal, was ist jetzt im Durchschnitt 2021 bis 2023 jährlich entstanden und was müsste eigentlich bis 2025 oder was hätte bis 2025 jährlich entstehen müssen. Da ist man deutschlandweit dann bei 79%. Ja, man war vor einigen Jahren jetzt nochmal eher so Richtung 90%. Also da sieht man deutschlandweit einfach eine deutliche Verschiebung. So, und dann stellt man jetzt bei den Bundesländern fest, ganz unten ist Berlin mit 53%. Also man baut 16.000 noch was Einheiten durchschnittlich, braucht aber 31.000. Das ist eben eine Riesenlücke. Dann kommt Bremen, ja, 59%. Die bauen also auch deutlich zu wenig. Also sie müssten eigentlich gar nicht so viel bauen, aber sie bauen dann eben auch noch deutlich weniger. Dann kommt Sachsen, ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber gerade Leipzig steht extrem schlecht da in diesen Untersuchungen. Vor 2 Jahren waren die noch bei, glaube nur ein Drittel dessen, was sie eigentlich, also sie haben nur ein Drittel dessen gebaut, was sie eigentlich müssten. Deshalb stehen die ja schlecht. Thüringen auch relativ wenig. Also das heißt, auch wenn der Baubedarf nicht so riesig ist, ja, gerade in solchen Standorten ist es schwierig. Ja, und dann Hamburg, ne? Und Hamburg ist tatsächlich ein Absturz. Vor 2 Jahren war Hamburg noch so der große Champion. Ich glaube, fast 95% dessen gebaut, was man brauchte. Jetzt sieht man nur noch, steht man nur noch bei 69% da. Ja, und das heißt eben auch, ich kann es jetzt nicht ganz beurteilen, man hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, auch im Wohnungsbau in Hamburg. Aber eben gemessen an dem Bedarf ist es einfach auch viel zu wenig. Und das Spannende ist, das können wir jetzt durchdeklinieren. Ich glaube, hier Nordrhein-Westfalen, die stehen bei 70%. Ja, also ist auch ein deutliches Stückchen dahinter. Das Interessante ist, wir haben eigentlich kaum mehr ein Bundesland, wo zu viel gebaut wird. Wir hatten sonst immer auch das große Thema, naja, wir haben die Städte und die Regionen, da wird einfach viel zu wenig gebaut. gebaut, aber wir haben eben auch die, wo einfach viel zu viel gebaut wird. Und jetzt haben wir nur noch ein Bundesland, wo ein bisschen zu viel gebaut wird, das ist Sachsen-Anhalt, da ist man bei 112%, aber alle anderen liegen eben unter 100%. Ne? Bayern liegt noch relativ hoch mit 94%, das Saarland mit 90%, aber dieses Thema Überbauung haben wir eigentlich überhaupt nicht mehr. Und wenn wir uns jetzt eben die Wohnungsbaukrise nochmal vornehmen, und das können wir natürlich noch nicht berücksichtigen, wie viel wird denn tatsächlich 2024, 2025 gebaut, aber die Schätzungen gehen ja schon in die Richtung eher 250.000, möglicherweise 200.000 Wohnungen, dann werden wir auch feststellen, dass in Sachsen-Anhalt eigentlich zu wenig gebaut worden ist. Ja, es ist, wir haben flächendeckend eigentlich zu wenig Wohnungsbau. Natürlich ein großer Fehlbedarf ist in den Großstädten, aber es ist eben auch in vielen anderen Regionen ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Und insofern ist Wohnungsbaumangel eigentlich ja wirklich mittlerweile ein deutschlandweites Phänomen.
Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, das eine Thema ist natürlich das Thema Finanzierung. Projektfinanzierung ist natürlich auch nicht einfacher geworden, logischerweise. Es sind auch etliche Bauträger nicht mehr am Markt verfügbar. Projektentwickler sind pleite gegangen im großen Stil, Anfang 2022, als die Zinsen plötzlich so in die Höhe schossen. Da war sozusagen ein Ruck im Markt, der, was die Nachhaltigkeit im Bau jetzt angeht, nicht gerade dafür gesorgt hat, dass es im gleichen Tempo weitergehen konnte oder nur unter veränderten Voraussetzungen. Die Frage ist, was ist noch etwas, das jetzt die Bautätigkeit anregen könnte? Gibt es dazu was in der Studie oder ist das erstmal nur eine Bedarfsplanung?
Ja, es ist tatsächlich erstmal eine Bedarfsplanung. Es ist jetzt nichts, was tatsächlich, also diesen politischen Teil haben wir jetzt hier nicht drin, aber natürlich können wir trotzdem darüber reden. Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir mehr Verlässlichkeit für den Wohnungsbau brauchen, ja, bessere Rahmenbedingungen. Das haben wir im letzten Mal schon diskutiert. Das gilt für die Finanzierung, das gilt aber insgesamt. Ich glaube auch tatsächlich, dass es ein bisschen Impulse natürlich schon gibt. Also wenn wir uns jetzt klar machen, die Mieten steigen, die Zinsen fallen vielleicht leicht oder bleiben zumindest konstant. Also es wird schon wieder auch attraktiver zu bauen und zu kaufen. Ne? Aber natürlich sind die Impulse eben relativ klein. Und ich glaube, also aus meiner Sicht, ich finde, das bestätigen die Zahlen jetzt auch nochmal, ganz großer Fehler ist einfach, dass man die Eigenheimkäufer so völlig im Regen hat stehen lassen. Wir haben bei den Eigenheimkäufern zwar ein Kreditprogramm, das gilt aber nur, wenn du eben niedriges Einkommen hast, 3-Personen-Haushalt, 90.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, plus eben nur dann eine Förderung, wenn du ein Gebäude von allerhöchster Energieeffizienz kaufst, da fallen eigentlich alle weg. Ne? Also es ist vielleicht für einige Haushalte in manchen Bundesländern noch attraktiv, vielleicht im Saarland, vielleicht in Sachsen-Anhalt oder auch Schleswig-Holstein, aber in den Stadtstaaten und in Bayern, Baden-Württemberg fällt das eigentlich komplett durch, weil Leute mit so einem Einkommen haben es ohnehin schwer, Wohneigentum zu bilden. Und ich glaube, gerade die Haushalte sollte man aber stärker adressieren, weil die vielleicht auch nicht bis zum letzten Cent durchrechnen, weil die feststellen, es ist einfach schwierig im Mietwohnungsmarkt und deswegen eine Alternative suchen. Und wenn man die jetzt ein bisschen unterstützen würde, zum Beispiel mit einer Erleichterung bei der Grunderwerbsteuer, mit einem vernünftigen Nachrangdarlehensprogramm oder vielleicht auch mit einem temporären Abzug der Zinsen von der Steuerbemessungsgrundlage, all das wären Maßnahmen, die helfen würden, die dann vielleicht doch den einen oder anderen motivieren würden, in den Markt einzusteigen und den Wohnungsbau zu stabilisieren. Denn das ist eben auch massiv dieser Eigenheimmarkt, der ist in den letzten Jahren eigentlich gar nicht gewachsen. Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser wurden kaum mehr gebaut. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Markt auch für die Projektentwickler. Und gerade wenn wir jetzt eben feststellen, es ist eben auch in den ländlichen Kreisen mittlerweile angekommen, auch in den städtischen Kreisen angekommen, dass wir eben Wohnungsmangel haben und wir einfach uns klar machen müssen, ist die Kapazitäten in Hamburg, in München sind vielleicht auch begrenzt, dann müssen die Leute ausweichen und die Chance auf ein Eigenheim, die Chance auf ein Haus ist dann eben auch ein großer Motivator zu sagen, dann gehe ich auch ein bisschen raus, dann nehme ich die Pendelstrecke auf mich, denn so schön Hamburg auch ist, alle können wir da nicht wohnen und insofern braucht es eben auch Alternativen und das Eigentum ist da eben ein starker Motivator und insofern großer Fehler aus meiner Sicht, dass wir dieses Thema so haben liegen lassen in der Politik.
Genau, wobei sich natürlich auch was so Wachstumsfragen In den Städten stellt sich natürlich auch die Frage der Geschossigkeit, ne? Da ist sicherlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Gerade wenn du so durch Hamburg fährst, da gibt es selten mehr als 4 Stockwerke und dann war's das. Also insofern, da ist sicherlich noch ein bisschen Potenzial. Also ich würde dir auch helfen, wenn du in Hamburg was suchst, dann sag ruhig Bescheid. Ich weiß, ihr habt gerade die Werkself, die sehr erfolgreich in der Bundesliga ist, aber ansonsten, die haben hier immerhin ein schönes Stadion. Also insofern, wenn du kommen willst, sag Bescheid einfach. Nein, aber Spaß beiseite.
Also Leverkusen steigt sicherlich nicht in die zweite Liga ab. Also Leverkusen ist the place to be.
Nee, alle Traditionsvereine sind ja jetzt demnächst in der zweiten Liga. Gibt gar keinen Grund mehr, erste zu gucken eigentlich. Insofern ist eigentlich die spannendere zweite Liga. Gut, das ist ein völlig anderer Podcast.
Traditionsliga.
Ja, richtig. Genau. Das ist genau der Punkt. Stadtteilvereine in der ersten, Werkselfen in der ersten, so Traditionsvereine in der zweiten, wenn sich das so aufteilt. Gut, das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Jetzt aber die Frage, was bedeuten diese Zahlen jetzt für den Wohnungsmarkt? Wir haben natürlich irgendwie schon gesehen, wir haben eine Preisstabilisierung trotz Zinsanstieg. Das ist ja erstmal schon mal gut, weil natürlich auch die Nachfrage entsprechend hoch ist, weil wir einen Mangel haben, stabilisiert die Preise. Die Baupreise sind erstaunlicherweise nicht so richtig runtergekommen, was ja auch interessant ist. Eigentlich hätte man ja gedacht, bei so viel GUs, die jetzt eigentlich irgendwie leere Auftragsbücher hätten, müsste sich das eigentlich mal nach unten korrigieren, tut's aber nicht so richtig, jedenfalls in der Praxis nicht. Aber was bedeutet dieser Unterschied oder dieser Bedarfsüberhang, kann man das ja vielleicht nennen, für den Wohnungsmarkt ansonsten noch?
Ja, es ist natürlich schon eine spannende Zeit. Also du kannst es unterschiedlich betrachten, ne? Als Volkswirt sage ich natürlich, da ist ein großes Problem. Und wir müssen echt langsam rauskommen, denn umso länger diese Phase anhält, dass eben wenig gebaut wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weitere Insolvenzen gibt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben nicht in der Lage sein werden, genug Kapazitäten aufzubauen im Wohnungsbau, um da wieder rauszukommen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Dadurch baut sich da einfach ein enormer Druck im Wohnungsmarkt auf. Aber das ganze Thema, wir haben ja viele Anleger da draußen, für Anleger ist das natürlich eigentlich echt spannend, denn das bedeutet ja nichts anderes, wenn das Angebot sich immer weiter verknappt und die Nachfrage so konstant ist, dass es eben Chancen gibt. Und es wäre ja verrückt, wenn angesichts dieser Knappheit nicht auch die Preise wieder nachziehen werden. Also was sich da aufbaut, ist doch letztlich, die Mieten steigen weiter, sie werden wahrscheinlich kräftig zulegen und Immobilien werden dadurch über kurz oder lang wertvoller, es sei denn, es gibt wirklich nochmal einen Riesenschock, einen Zinsschock beispielsweise, dann würde sich das vielleicht drehen, aber das sehe ich Gott sei Dank nicht, sondern wenn es normal läuft, dann werden die Immobilienpreise über kurz oder lang, die Wohnimmobilienpreise über kurz oder lang eben steigen. Und was eben auch spannend ist, dadurch, dass sich dieser Wohnungsmangel ja doch zunehmend ausbreitet, haben wir eben auch an anderen Stellen Knappheiten, auch in Städten, wo wir das vielleicht gar nicht so sehr erwartet haben. Also ich glaube, alles so im Speckgürtel auch der Großstädte kann sich gut entwickeln. Letztens hatte ich mal ein Fernsehteam aus Rheinland-Pfalz da. Die haben dann einen Bericht über Worms gemacht. Ja, Worms ist jetzt auch nicht so der Standort, wo man denkt, super, aber die Mieten steigen da auch kräftig. Ja, und das sind eben alles Standorte, die eben als Ausweichstandorte auch genutzt werden, weil man sagt, naja, da, wo ich vielleicht eigentlich hin will oder da, wo die vielleicht die Arbeitskräfteplätze besonders attraktiv sind, da ist es mir schon zu teuer. Also gucke ich, wo kann ich sonst hingehen? Von wo habe ich noch eine urbane Qualität, aber wo kann ich dann auch schnell wieder in die Großstädte pendeln? Und das sind dann eben auch Standorte, die man vielleicht nicht so im Visier hat. Und das ist, glaube ich, das Spannende und gerade für Kleinanleger natürlich schon interessant, aber eben auch für diejenigen, die eben solche Kapitalanlageprodukte anbieten. Es gibt eine ganze Reihe von spannenden Marktchancen. Und was ich eben auch wichtig finde, gerade weil Wohnungen so knapp sind, wir können eigentlich nicht darauf verzichten, jetzt zum Beispiel die Immobilien, die keine hohe Energieeffizienz haben, liegen zu lassen. Sondern auch diese Immobilien brauchen wir. Und wenn wir die eben sanieren, kann das eben auch ein spannendes Modell sein. Das ist ja etwas, was viele Anleger auch verfolgen. Und auch das kann sich eben lohnen. Also von daher, die Chancen sind sich mannigfaltig, glaube ich. Und in vielen Regionen haben wir wir eben noch diese steigende Nachfrage, auch eine gute demografische Perspektive. Wir werden auch wirtschaftlich durchaus ja uns weiterentwickeln, vielleicht nicht so schnell wie andere Länder, das ist tatsächlich so, aber zumindest ein robustes Wirtschaftswachstum, was eben auch eine Garantie ist, dass die Mieten sich ja auch weiterentwickeln können. Also insofern sicherlich für alle Anleger nach wie vor sehr spannende Entwicklungen.
Kann man also sagen, dass dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, haben sie für den Rückgang der Bautätigkeit gesorgt, was dafür sorgt, dass jetzt der Mangel die Preisentwicklung halt über den Nachfrageüberhang sozusagen dann doch wiederherstellt? Also kann man sagen, das, was wir an Nachfrageüberhang haben oder an Defizitkapazität, ist das, was wir an Potenzial haben in der Preisentwicklung?
Ja, also was wir letztlich erleben, ist ja eine Anpassung der Renditen an dieses neue Zinsniveau. Ja, also du hast recht, der Zinsschock hat dazu geführt, dass die Attraktivität von Immobilieninvestitionen kurzfristig gesunken ist. Und jetzt sehen wir, dass über die schnellere Entwicklung der Mieten gegenüber den Preisen die Renditen sich wieder anpassen. Und das wird irgendwann jetzt zu einem neuen Gleichgewicht kommen, plus eben die Zinssenkung. Das heißt, wir balancieren uns neu aus und aber die grundsätzlichen Perspektiven für den Immobilienmarkt, die sind einfach intakt, weil solange wir eben relativ wenig produzieren, aber die Nachfrage relativ hoch ist, ist es ein attraktives Produkt. Das schlägt auf Dauer wieder durch. Aber was wir einfach sehen, dieser Zinseinschlag, der war so massiv, ja, 300 Basispunkte, das steckt man im Markt einfach nicht weg. Der Kapitalmarkt ist blitzschnell, der passt sich blitzschnell an, aber die Realwirtschaft eben nicht. Und das ist genau diese Übergangsperiode, in der wir noch sind. Aber wichtig, wie gesagt, für den Anleger sind eben die langfristigen Perspektiven. Und die sind aus meiner Sicht nach wie vor sehr, sehr gut.
Sehr gut. Also haben wir auf jeden Fall bei der fehlenden Kapazität, die gebaut wird, noch ein sattes Preissteigerungspotenzial, das wir sozusagen auf der spekulativen Ebene über die lange Frist für uns vereinnahmen können. Kann man das so sagen?
Ja.
Muss natürlich jeder selber seine Hausaufgaben machen, ne? Wir machen hier keine Investmentberatung, ganz wichtig.
Ich möchte jetzt auch nicht exorbitante Preisentwicklungen vorhersagen, ne? Also das glaube ich auch nicht, ob die Preise auch sich so schnell entwickeln wie in den 2010er Jahren. Da bin ich auch also nicht so optimistisch, aber wir werden ordentliche Preisentwicklungen haben. Es wird ordentliche Renditen geben. Was aber natürlich auch wichtig ist, die Mietentwicklung ist natürlich wichtiger geworden. Ja? Also in den 2010er Jahren war es ja fast egal, was ich gekauft habe. Alles hat sich irgendwie im Wert entwickelt, weil die Zinsen eben so stark gefallen sind. Wir werden jetzt schon auch ein bisschen Zinsentwicklung haben, aber das wird nicht so stark sein wie in den 2010er Jahren. Umso wichtiger ist daher die Mietentwicklung und da kommt es eben darauf an, dass ich eben auch ein Objekt habe, das das hergibt, das attraktiv ist, dass ich aber auch diese Mietentwicklung irgendwo durchsetzen kann. Also all das, also von daher, der Markt wird schon etwas komplizierter vielleicht als in den 10er Jahren, aber wer da gut aufgestellt ist, ich glaube, der wird weiterhin auch seine Freude an dem Immobilieninvestment haben.
Hervorragend. Dann danke ich dir herzlich für diese Gewinnaussicht. Danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die dich aber interessiert, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes und würde sagen, danke Michael, danke dir da draußen, habe ich schon gesagt eigentlich. Bleibt mir nur einen schönen Tag zu wünschen und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.